Es wird Zeit, das Dutzend voll zu machen. Willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Jeder weiß, wir sind auf der Road to AFCON. Heute sprechen wir über das 12. Team, nämlich Äquatorialguinea. Wieder ein Team, das so ein wenig eine besondere Beziehung zum Afrika-Cup hat. Gefühlt gibt's kaum eine Mannschaft in den letzten 15 Jahren, die so regelmäßig bei diesem Turnier über sich hinauswächst, trotz einer nominell schwächer besetzten Mannschaft auch afrikanische Giganten schlagen kann. Böse Zungen würden behaupten, man hat auch schon einmal ein wenig Unterstützung bekommen, dazu aber später mehr. Also, Äquatorialguinea, das einzige spanischsprachige Land Afrikas, sowieso super spannend, weil man wenig Einblick in das Land an sich hat. Hin und wieder werden mir Travel-Influencer in die Timeline gespült, die mir in ihren Reels dann von dem am wenigsten bereisten und unbekanntesten Land Afrikas erzählen wollen. Ob das denn wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich bleibe natürlich trotzdem jedes Mal hängen, schaue mir dann den Kurzclip aus der Hauptstadt Malabo an und kann mir deswegen zumindest ein bisschen vorstellen, wie es dort aussieht. Erfahrene Journalisten wie der deutsche Mr. Africa Cup, Olaf Jansen, könnten mir wahrscheinlich jetzt viel bessere Eindrücke geben, weil der Africa Cup ja auch schon gleich zweimal dort zu Gast war. Aber wir wollen heute ja auf das Turnier 2025 und auf die Ambitionen der Mannen aus Äquatorialguinea blicken. Das ging natürlich wieder nicht ohne einen Experten. Dieses Mal aber in etwas kurioser Form. Ich konnte Pedro Fermín Cano gewinnen, mich bei der Vorschau zu unterstützen. Er betreibt den vielleicht erfolgreichsten Fußballblog im Land, der sich mittlerweile zu einem richtigen Medium entwickelt hat. EGE Sports, viele Follower auf Social Media, seine Meinung hat schon Gewicht in der Berichterstattung über den Fußball im Land. Er selbst lebt mittlerweile in Madrid, berichtet aber eben von dort aus und ist engstens mit allen Vorgängen im Land vertraut. Pedro versteht zwar Englisch, meinte aber zu mir, dass er wahrscheinlich nicht alles so gut rüberbringen könnte, wenn seine Antworten auch auf Englisch sind. Unser Gespräch müsst ihr euch also so vorstellen. Ich habe ihm meine Fragen auf Englisch gestellt, er hat sie mir in Spanisch beantwortet, ich habe sie mir im Nachgang übersetzen lassen. War eine ganz lustige Situation, aber ich bin schon auch dankbar darüber, weil ich glaube, dass ich so nochmal eine ganze Ecke mehr Informationen von ihm bekommen habe, die auf Englisch vielleicht verloren gegangen wären. Führt aber dazu, dass ich ihn euch heute nur kurz immer einblende und mich mehr auf das beziehe, was er mir gesagt hat. Ich denke, unter euch ist jetzt auch nicht jeder so sehr mit dem Spanischen vertraut, dass er Pedro hier immer folgen könnte. Also, schlagen wir das Kapitel Äquatorialguinea auf. Bevor wir mit dem Sportlichen starten, trotzdem nochmal eine kurze Einordnung, über was für ein Land wir hier und heute sprechen. Äquatorialguinea liegt an der Westküste von Afrika, umschlossen von Kamerun und Gabun. Aber es gibt eben nicht nur Landmasse, eine größere Insel gehört auch noch zum Land. Und genau dort liegt auch die Hauptstadt Malabo. Eine spannende Konstellation, dass das Festland quasi von der Insel aus regiert wird. Bioko Island ist also das eigentliche Machtzentrum der Nation, die etwas weniger als 2 Millionen Einwohner hat. Das Land ist eine Diktatur, wird seit 1979 von Präsident Teodoro Obiang regiert. Er ist somit der dienstälteste Herrscher Afrikas. Es gibt auch immer wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Land und der Präsident hat auch schon einige Putschversuche niedergeschlagen. Soweit zu der Ausgangssituation, damit wir alle zumindest etwa auf einem Stand sind. Wie schon kurz angeteasert, Äquatorialguinea war bereits zweimal Ausrichter des Afrika-Cups. 2012 geteilt mit Gabun, 2015 dann als alleiniger Gastgeber. 2012 kam man ins Viertelfinale, 2015 sollte es sogar noch ein wenig weitergehen. Deswegen will ich auch kurz auf genau dieses Turnier einmal eingehen. Eigentlich wurde das Turnier zunächst an Marokko als Gastgeber vergeben. Im Oktober 2014 fragte die marokkanische Regierung aufgrund des in Westafrika grassierenden Ebola-Virus eine Verschiebung des Turniers an. CAF entschied aber, an dem ursprünglichen Termin festzuhalten. Weil Marokko die Deadline verpasste, seine Gastgeberrolle zu bestätigen, entzog die CAF dem Land den Zuschlag und schloss es zusätzlich auch noch sportlich vom Turnier aus, da man als Gastgeber ja nicht an der Qualifikation teilgenommen hatte. Marokko sollte auch noch für 2 weitere Ausgaben ausgeschlossen werden und eine hohe Strafe zahlen. Das Land zog vor den CAS, bekam Recht und durfte dann eben doch in den weiteren Jahren teilnehmen. 2015 aber nicht. Im November 2014 wurde Äquatorialguinea als neuer Gastgeber benannt, also nur 3 Monate vor dem Turnier. Ob das irgendwo anders möglich wäre, ohne jetzt zu zynisch zu werden, aber es hilft wohl, so ein Turnier dann in eine Diktatur zu vergeben, wo man sich um rechtsstaatliche Einwände keine Sorgen machen muss. Also, es war die zweite Teilnahme für Äquatorial Guinea. Nur als Gastgeber hatte man bisher das Startrecht bekommen. Auf sportlichem Weg hatte man sich bisher nicht für irgendeinen Afrika-Cup qualifizieren können. Lustig war, dass Äquatorial Guinea zuvor eigentlich aus der Qualifikation ausgeschlossen worden war. Man hatte in der ersten Runde gegen Mauretanien den nicht spielberechtigten Spieler Thierry Fidjeux eingesetzt und war nachträglich disqualifiziert worden. Aber man war dann eben doch dabei, als Gastgeber. Man ersetzte Marokko. In einer Gruppe mit Kongo-Brazzaville, Gabun und Burkina Faso wurde man überraschend Zweiter. Besonders der Sieg gegen Gabun, gegen den Nachbarn, war natürlich eine große Sache für die Fans. Also auf ins Viertelfinale gegen Tunesien. Und es sollte ein viel diskutiertes Spiel werden. Bis in die Nachspielzeit war es einfach ein hitziges Spiel, in dem es um Zeitspiel, viel Theatralik ging, aber auch normal in so einem wichtigen Spiel. Dann aber eine ziemlich offensichtliche Schwalbe, oder sagen wir, ein Kontakt, den der Spieler von Äquatorial Guinea sehr dankend annahm. Elfmeter für den Gastgeber in der 93. Minute. Ich empfehle euch, das Highlight-Video auf YouTube anzuschauen und auf die Reaktion der Tunesien-Spieler zu achten. Die fielen auf die Knie, konnten es nicht glauben, dass es dafür Elfmeter geben sollte. Gab es aber, der wurde verwandelt. Ein starker Freistoß in der Verlängerung brachte Äquatorial Guinea weiter. Tunesiens Trainer Georges Lekin, den Tränen nahe nach dem Spiel: In 45 Jahren Fußball habe ich so etwas nicht erlebt. Es ist eine Schande für den Fußball. Der Freistoß war perfekt, aber den Elfmeter kann ich nicht akzeptieren. Natürlich kamen schnell die Vermutungen auf, man wollte dem Gastgeber als Gegenleistung für das kurzfristige Einspringen ein wenig auf die Beine helfen. Es bleiben Gerüchte, bis heute gibt es keine Bestätigung, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Im Halbfinale dann die Niederlage gegen Ghana. 0-3, klare Sache. Aber es folgten schockierende Szenen. Die Fans auf den Tribünen drehten durch, warfen Sitzschalen auf das Spielfeld, sorgten für eine 40-minütige Spielunterbrechung. Die Ghana-Spieler mussten unter Polizeischutz in die Katakomben gebracht werden. Die Menschen wurden aus dem Stadion, sagen wir mal, geführt. Nach dem Restart pfiff der Referee 5 Minuten zu früh ab. Es war sowieso schon alles zu einer Farce verkommen. Auch nach dem Spiel ging es vor dem Stadion mit Ausschreitungen weiter. Es war einer der dunkelsten Tage der Turniergeschichte. Das klingt jetzt alles super negativ in Bezug auf Team Äquatorial Guinea. Dazu will ich nur einschränken: Die Spieler hatten nichts mit irgendwelchen komischen Schiedsrichterentscheidungen zu tun, konnten nichts für die Ausschreitungen, also diese Lanze muss man hier für sie brechen. Sie waren auch nur ein wenig der Spielball in einem bizarren Afrika-Cup, der am Ende von der Elfenbeinküste gewonnen wurde. Soweit dazu. 2021 und 2024 war man dann aber auch sportlich qualifiziert dabei. Hier ist besonders das Turnier in der Elfenbeinküste zu nennen, als man eine überragende Gruppenphase spielte, den Gastgeber 4-0 in einem denkwürdigen Spiel zerlegte und mit Emilio Nzoe den besten Torschützen des Turniers stellte. Über ihn und seine Geschichte spreche ich noch am Ende der Episode. Nur so viel: 2024 war trotz dem Achtelfinal aus gegen Guinea eine blitzsaubere Vorstellung des Teams, die Lust auf mehr machte. 2021 war man auch schon ins Viertelfinale gekommen. 4 Teilnahmen, 4-mal die Gruppenphase überstanden. Jetzt sind wir aber 2025 angekommen. Geschichtsstunde endlich beendet. Aber auch hier gibt's mal wieder ein wenig was außerhalb des Platzes zu besprechen. Ihr hört jetzt Pedro einmal kurz, ich erkläre euch dann, was ich genau meine.
Ahora mismo, a diferencia de hace unos días o una semana, creo que la cosa está un poco calmada.
Pedro sagt hier, dass die Stimmung rund um die Nationalmannschaft durch den zeitlichen Abstand ein wenig abgekühlt ist, denn im Oktoberfenster, also den abschließenden Spielen in der WM-Qualifikation, ist es zum großen Eklat gekommen. Eigentlich hätte man zunächst ein Auswärtsspiel gegen Malawi gespielt, dann abschließend ein Heimspiel gegen Liberia in Malabo. Gegen Malawi trat das Team aber nicht an und die Geschichte ist mal wieder ziemlich wild. Es gab große Streitigkeiten über die Anreise zum Spiel in Malawi. Der Flug wurde so lange verzögert, dass die letzte Lösung gewesen wäre, dass sich die Mannschaft noch im Flugzeug umzieht, um direkt ins Stadion gebracht zu werden. Verständlicherweise weigerten sich die Spieler unter diesen Umständen zu reisen und das Spiel zu bestreiten. Es gab auch vorher schon mal einen Vorfall, als man erst 5 Stunden vor dem Spiel in Südafrika landete und quasi auch direkt vom Flugzeug ins Stadion gebracht wurde. Vorher hatte es eben logistische Probleme und schlechte Planungen seitens des Verbandes gegeben. Der Trainer stellte sich dann jetzt im Oktober hinter seine Spieler und wurde als Folge kurzzeitig suspendiert. Nun war aber ja einige Tage später noch das Heimspiel in Malabo gegen Liberia zu spielen. Diesmal weigerten sich aber einige Spieler aus der Mannschaft, ohne ihren Trainer anzutreten. Gegenseitige Solidarität quasi. Die Spieler wurden nach der Weigerung übrigens ebenfalls rausgeschmissen. Unter anderem auch Star und Kapitän Emilio Nzoe. Es wurden neue Spieler ins Camp berufen und es gab ein 1-1 gegen Liberia. Aber natürlich unglaubliche Unruhe, viel Ungewissheit und einfach eine Situation, die Spuren beim Trainer, beim Verband und bei den Spielern hinterlassen hat. Aber wer ist denn jetzt der Trainer? Ist Juan Micha weg oder was ist jetzt? Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Es gab ein Treffen zwischen dem Sportministerium, dem Präsidenten des Verbandes und eben Juan Micha. Man konnte sich einigen, Micha ist weiterhin für das Team verantwortlich, sodass man an dieser Front zumindest für ein wenig Beruhigung gesorgt hat. Noch gibt es keine Informationen, wie denn der finale Kader aussehen wird, aber es steht zu vermuten, dass man auch mit den Spielern die Wogen geglättet hat. Es gab im November ein Trainingslager in der Türkei mit Testspielen gegen Kenia und Madagaskar. Dabei war ein Großteil der Spieler wieder dabei. Emilio Nzoe war aber auch nicht auf der Liste. Verletzt war er auch nicht. Zwar gehen aktuell alle davon aus, dass er beim Afrika Cup dabei ist, aber wir wissen alle nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Pedro würde jetzt auch nicht seine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Kapitän und Kopf der Mannschaft wirklich dabei ist. Da warten also alle sehr gespannt auf die Verkündung. Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack und ein loderndes Feuer, das man beim Afrika Cup nicht wieder zur Explosion bringen sollte. Aber schauen wir doch nochmal auf diesen Coach. Wie blickt denn die Bevölkerung, der gemeine Fußballfan, auf ihn?
Juan Micha, ahora mismo. Te puedo decir que Juan Micha, o sea, sacando a los jugadores, es considerado por la gran mayoría de los aficionados como un héroe nacional.
Also, ich übersetze. Juan Micha ist ein Nationalheld. Pedro meint, er könnte sogar die beliebteste Person im gesamten Land sein. Die Suspendierung hat seinem Image in der Bevölkerung nicht geschadet. Aber in der Beziehung mit der Regierung, mit dem Verband, da könnten Spuren zurückbleiben, so Pedro. Er hat die Fans im Rücken, die ihn lieben, die ihn für das lieben, was er mit seiner Mannschaft geschafft hat, die auf dem Papier eben eigentlich gar nicht so viel schaffen sollte. Er wurde schon 2020 gemeinsam mit Castro Nope zum Interimstrainer benannt. Was hat er seitdem vollbracht? Die ersten beiden sportlichen Qualifikationen für den Afrika Cup, davor war es ja immer in der Gastgeberrolle, dazu einmal ins Viertelfinale, einmal ins Achtelfinale mit einer unglaublichen Leistung in der Gruppenphase. Und die WM-Quali? Da kann man ihm sportlich nichts vorwerfen. Der Fehler lag auf der Verbandsseite. Denn blickt man mal tiefer in die Ergebnisse von Gruppe H, dann hätte Äquatorialguinea durchaus an den WM-Playoffs im November teilnehmen können. Kurz zur Erklärung. Ja, man hat nur 11 Punkte aus 10 Spielen geholt, ist Vorletzter in der Gruppe. Aber unter welchen Bedingungen? Okay, Liberia hätte man wohl unter normalen Voraussetzungen im letzten Spiel genauso wie Malawi ohne den Nichtantritt geschlagen. Macht 5 Punkte mehr, stehen wir bei 16. Zusätzlich wurden einem ja auch noch 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen im November 2023 aberkannt. Man gewann 1-0 gegen Namibia und 1-0 gegen Liberia, jeweils durch ein Tor von Emilio Nzoe. Beide Spiele wurden aber rückwirkend mit 0-3 gewertet, weil mit mehr als 10-jähriger Verspätung plötzlich festgestellt wurde, dass der Verbandswechsel bei Nzoe von Spanien zu Äquatorialguinea im Jahr 2013 nicht vorschriftsgemäß abgelaufen war. Auch 2013 gab es schon ähnliche Probleme, das Thema versandete etwas, niemand griff ein und Nzoe spielte einfach immer weiter. Nun gab es eben die Strafe, beide Spiele wurden gegen Äquatorialguinea gewertet. Sonst wären also 22 Punkte in dieser WM-Quali drin gewesen. Abzüglich der 6 aus den Spielen gegen Sao Tome und Principe, die aufgrund des Playoff-Beschlusses von CAF aus der Wertung fallen, bleiben 16. Also einer mehr als Nigeria und Kamerun. Alles sau kompliziert, was ich euch nur sagen will, das, was in Juan Michas Macht lag, hat er für eine mögliche WM-Quali getan. Sportlich hätte man sich wohl für die Playoffs qualifiziert. Die Probleme lagen ganz woanders. Der 50-jährige Juan Micha war selbst kurz einmal Nationalspieler des Landes, startete seine Trainerkarriere im unterklassigen Bereich in Spanien, wechselte aber schon 2012 zum Verband. Ab da war es eine echte Reise. Frauennationaltrainer, Frauen-U20-Trainer, Assistent der Männernationalmannschaft, Coach der U20 und U17, ein kurzer Abstecher in den Clubfußball des Landes. Dann eben ab 2020 Nationaltrainer. Also niemand kennt diesen Verband und die Herausforderungen mehr als er. Er hat das Team zu Erfolgen geführt, die so niemand für möglich gehalten hätte. Klar, dass man so einem Mann als Bevölkerung die Stange hält. Klar, dass die Mannschaft ihn verehrt und mit ihm weiterarbeiten will. Selbst Wikipedia hat noch nicht gecheckt, dass er weiterhin Nationalcoach ist, aber Pedro hat es mir bestätigt. Alle Zeichen, auch auf der Verbandsseite, deuten darauf hin, er coacht seinen 3. Afrika-Cup. Die Gruppe ist mit Algerien, Burkina Faso und Sudan schon ein Brocken. Algerien klar auf dem Papier Favorit, aber warum auch da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, hört ihr in der Vorschau-Folge mit Joscha Berger. Es wird schon unangenehm gegen die physischen Kicker aus Äquatorialguinea, die giftig in jedem Zweikampf sind, an die Grenzen des Legalen gehen, bei einer Führung gerne schnell mal auf den Boden gehen, dem Erfolg alles unterordnen. Auch Sudan und Burkina Faso sind gewarnt. 90 Minuten gegen Juan Michas Männer machen nie Spaß. Sie kennen ihre Stärken, werden diese wieder einsetzen und eine absolute Einheit bilden. Damit könnte es auch im 5. Anlauf für die K.O.-Phase reichen. Aber spannend ist ja, welche Spieler das denn sind, die da regelmäßig beim Afrika-Cup über sich hinauswachsen. Kleiner Spoiler, ein Ex-Schalker und Ex-Frankfurter ist dabei. Ich weiß nicht, ob ihr alle so tief im Thema seid, um schon zu wissen, um wen es geht. Aber wir gehen hier immer schön der Reihe nach vor. Wer steht denn zwischen den Pfosten? Auch wenn vieles manchmal unklar ist, im Tor nicht. Jesús Owono ist die Nummer 1. Der debütierte schon mit 18 für die Nationalmannschaft, ist mittlerweile 24 Jahre alt und seit langem gesetzt. Es wird sein dritter Afrika-Cup als Stammkeeper sein. Nochmal, mit 24. Er spielt beim FC Andorra, dem Team von Gerard Piqué in der zweiten spanischen Liga. Er kämpft mit seinem Team gegen den Abstieg und man muss auch sagen, er ist dort nicht gesetzt. Erst 4 Einsätze in der Liga, also so klar wie in der Nationalmannschaft ist es auf keinen Fall. Spielpraxis und Selbstvertrauen, das könnte ein Thema für ihn werden. Die Nummer 2 hinter ihm hat ein ganz ähnliches Problem. Manuel Sapunga sitzt in Südafrika bei Sekou Koune auch nur auf der Bank. Also da gibt es schon mal kein Konfliktpotenzial. In der Abwehr baut alles auf dem Ausnahmespieler und Star der Mannschaft auf. Innenverteidiger Saúl Koko, Stammspieler beim FC Turin in der Serie A. Starker Zweikämpfer, seit Jahren in den Top-Ligen unterwegs, auch in dieser Saison für Turin schon einen Man of the Match Award eingesteckt. Geboren und ausgebildet wurde er in Spanien, wie so viele Spieler im Team, also ein Diaspora-Spieler und eben der aktuell erfolgreichste und vielleicht wichtigste noch dazu. Neben ihm dürfte aller Voraussicht nach Esteban Orosho auflaufen. Der spielt bei FC Arches in der ersten Liga Rumäniens. Natürlich vom Niveau her nicht vergleichbar mit Koko, aber die beiden sind ein eingespieltes Duo. Orosho ist Stammspieler in seinem Club und das ist eben auch schon viel wert. Die Kombination gab es auch 2024 in der Elfenbeinküste und damals hat man schon mehr als solide verteidigt. Im Allgemeinen können wir davon ausgehen, dass die Kombination aus Viererkette und Torwart, also der Defensivverbund, nahezu identisch aufgestellt ist wie beim letzten AFCON. Über die linke Seite wird Basilio Ndong von KF Tirana in Albanien verteidigen. Über 50 Länderspiele, auch erst 26, einer der Kandidaten, die es tatsächlich aus der heimischen Liga nach Europa geschafft haben. Er war schon in Mazedonien, Belgien, Norwegen, Rumänien und nun eben Albanien unterwegs. Hat viel gesehen in jungen Jahren, hätte sich vielleicht noch mehr für seine Karriere erhofft, national aber eine Bank, die seit Jahren gesetzt ist. Der Wechsel nach Albanien ist übrigens erst seit Ende November fix. Also er wird jetzt ein paar Mal mit dem Team trainieren und sich dann gegen Marokko verabschieden. Vorher war er vereinslos, also komplett auch ohne Mannschaftstraining. Das wirft schon Zweifel auf, wie fit er ist und in welcher Form er sich aktuell befindet. Gegen Tunesien im September hat er aber trotzdem gespielt, also trotz seiner Vereinslosigkeit. Juan Micha scheint ihm da genug zu vertrauen. Sind wir froh für den Jungen, dass er den Club hat und sein Land erneut beim AFCON vertreten darf. Auch spannend, Rechtsverteidiger Carlos Acapo spielt in der zweiten brasilianischen Liga. Er war auch einer der Spieler, die Bedingungen beim Team am schärfsten kritisiert haben und kurzzeitig gestrichen wurden. Vor seinem Wechsel nach Brasilien im Februar 2025 spielte er 3 Jahre in der MLS. Die Saison in Brasilien ist gerade beendet worden. Er ist mit seinem Team Amazonas FC leider in die dritte Liga abgestiegen. Also fraglich, ob er nach dem AFCON nochmal in Südamerika aufschlagen wird. Aber fitnesstechnisch soll es kein Thema werden und ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Spieler aus Äquatorialguinea schalten in einen anderen Modus, wenn sie für ihr Land spielen. Da ist eine beschissene Saison mit dem Club schnell abgehakt. Was mir Pedro auch erzählt hat, die erste Elf hat ein gutes Niveau, kann beim Afrika-Cup mithalten, das Problem sieht er in der Breite. Dort sind eher Spieler aus der dritten oder vierten spanischen Liga zu finden, die dann schon abfallen im Vergleich zur Startelf. Viele Ausfälle sind also nicht zu kompensieren und es wäre wichtig, mit den Schlüsselspielern durchs Turnier zu kommen. Wahrscheinlich die einzige Position, auf der man reagieren kann, ist das zentrale Mittelfeld. Dort gibt es eine größere Auswahl an Spielern, eben auch den schon angeteaserten Ex-Bundesligaspieler. Seit Mitte 2024 ist auch Omar Mascarell zum Team gestoßen. Fast 100 Bundesligaspiele, ausgebildet bei Real Madrid. Mit 31 hat er sich doch noch entschieden, für das Land seiner Wurzeln aufzulaufen. Pedro ist sich 100% sicher, dass er auch nominiert werden wird. Er ist wichtig, weil er auf der 6 spielen kann, bei einem Ausfall aber auch in die Innenverteidigung zurückrutschen kann. Er hat sich seinen Stammplatz bei Mallorca in La Liga zurückgekämpft, war zuletzt 3x über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Wie gesagt, vor der Abwehr gibt's Konkurrenzkampf, aber er wird seine Minuten kriegen, egal in welcher Rolle denn nun. Einer dieser Konkurrenten auf der 6 ist Pedro Obiang von Monza aus der Serie B. Auch ein erfahrener Spieler, der auf gutem Niveau spielt und vor allem eben auch Stammspieler ist. Alle Ligaspiele bisher bestritten, eine Vergangenheit als Stammspieler in der Premier League, ein großer, sehr physischer Spieler, kann nicht schaden, ihn auch weiterhin mit an Bord zu haben. Ein ähnliches Profil erfüllt auch Federico Bicoro, der bei Chaves in der zweiten portugiesischen Liga spielt. Nie auf diesem Niveau wie Obiang unterwegs gewesen, aber in der Nationalmannschaft eine feste Größe seit Jahren. Der Afrika Cup ist die Bühne, die er braucht, um zu explodieren. Letzter Kandidat wäre noch Pablo Gane, für Persita in Indonesien aktiv. Stammspieler, nicht ganz so eine körperliche Wucht wie die anderen, aber ein guter Techniker, der Ballsicherheit bringt. Diese 4 werden die Plätze vor der Abwehr unter sich ausmachen. Davor eine Dreierreihe mit einem klaren Zehner. Santiago Enemé von Sparta Prag. Gerade erst den Sprung zum tschechischen Topclub gemacht, davor bei Slovan Liberec gewesen, über die Rolle des Ergänzungsspielers noch nicht ganz herausgekommen, aber auch einer derer, die sich aus der heimischen Liga hochgekämpft haben. Er muss die kreativen Fäden ziehen, ein feiner Techniker, der auf der 10 zu Hause ist und das Spiel lenken muss. Über die Außen dürfte der ewige Iban Salvador kommen. Eigentlich ein Stürmer in der Nationalmannschaft, aber oft über die Flügel unterwegs. Seit 2015 für die Nationalmannschaft aktiv, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Afrika-Cup, als er pinke Haare hatte. Ein Wadenbeißer, der keinen Ball verloren gibt, immer an der Grenze spielt, einer, an dem du dich als gegnerischer Fan reiben kannst. Kleiner Spieler, 1,73, wie gesagt, ein Kämpfer, auch mit dem Ball. Will mit dem Kopf durch die Wand, schafft das auch erstaunlich oft, oder er zieht zumindest einen Freistoß. Als neutraler Zuschauer immer wieder unterhaltsam, ihm zuzuschauen. Mittlerweile für Wisla Plock in der ersten polnischen Liga unterwegs. Für den zweiten Flügel wäre wohl Josete Miranda von Kalamata aus der zweiten griechischen Liga der Kandidat. Dort einen guten Start in die Saison gehabt, auch einer der in Spanien geborenen Fraktionen, die ja die Mehrzahl im Kader stellen. Kein Goalgetter, auch eher jemand, der es über den Flügel versucht, der eher über das Tempo und die Außen kommt. Keiner, der jetzt reinzieht und unbedingt das Tor machen will. Das soll aller Voraussicht nach Emilio Enzoe sein. Bei CF Intercity in der vierten spanischen Liga unter Vertrag. Eigentlich der Kapitän, eigentlich die personifizierte Torgefahr und der, der diesen ganzen Afrika-Cup-Mythos von Äquatorial Guinea mit jeder Faser verkörpert. 3 der 4 Afrika-Cups für sein Land gespielt, alle 3 als Kapitän. 2022 in Kamerun schien er schon ein Auslaufmodell zu sein, war teilweise nur noch Joker, aber dann das Comeback 2024. Ich will gar nicht zu viel spoilern, seine Geschichte gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, aber er war plötzlich überall präsent. Jeder postete Social-Media-Grafiken mit der Außenverteidiger aus der 3. spanischen Liga, der plötzlich bester Torschütze beim Afrika-Cup ist. Im Nationaltrikot war er aber eigentlich nie Rechtsverteidiger. Im Club manchmal, aber auch dort eher auf dem offensiven Flügel. Er arbeitet für seine Tore, immer auf der Lauer. Ein typisches Phantom, das 10-mal spekuliert, um dann beim 11. Mal für das Tor zur Stelle zu sein. Immer an der Abseitslinie mit der Hoffnung, dass irgendwas vom Laster fallen könnte. Seine Abwesenheit infolge des letzten großen Schreits wäre ein harter Schlag. Aber wir beugen schon einmal vor. Wer wäre denn eine Alternative für den Sturm? Pedro hat mir Lorenzo Zuniga aus der 2. Mannschaft von Real Madrid genannt. Ihm traut er zu, einer der Shootingstars zu werden. In der Liga bisher 4 Scorer in 13 Spielen, 22 Jahre alt. Ihm wird wohl die Zukunft gehören auf der 9. Kein Zielspieler, eher einer, der vom rein körperlichen Zue ähnelt. Es wäre eine große Bühne, um von sich reden zu machen. Auch achten sollten wir laut Pedro auf Nabilondo aus der 2. Mannschaft von Nantes. Klar auf dem Papier 5. französische Liga, aber Training unter besten Bedingungen und erst 2025 aus Äquatorialguinea nach Frankreich gewechselt. Ihm traut er auch noch einen großen Sprung zu. In der heimischen Liga muss er großartig gewesen sein. 20 Jahre alt, also auch ein Versprechen. Fazit zum Kader: eine komplett wilde Mischung aus ganz vielen Ligen, aus ganz unterschiedlichen Situationen im Club. Es ist die Weltauswahl, mit Spielern aus Südamerika, Afrika, Europa oder auch Asien. Zusammen funktionieren sie aber eben im Team Äquatorialguinea. Darf man auch trotz aller Nebenkriegsschauplätze, die es gibt, beim AFCON niemals unterschätzen. Zurück zu Emilio Enzoe, dem bedeutendsten Spieler der Fußballgeschichte des Landes. Was war denn jetzt da die ganze Zeit los? Aber mal von Beginn an. Geboren wird er 1989 auf Palma de Mallorca. Genau dort wird er auch fußballerisch ausgebildet, beim größten Club der Insel, RCD Mallorca. Und er ist nicht nur irgendein Talent, er ist eins der größten Juwelen der Akademie. Er spielt von der U16 bis zur U21 für alle spanischen U-Mannschaften. Bei der U21 EM 2011 steht er für Spanien im Kader, darf in der Gruppe gegen Tschechien spielen. Sein La-Liga-Debüt hatte er bereits einige Jahre zuvor, im Februar 2008 gegen Villarreal. Und ab 2010 ist er dann auch Stammspieler bei Mallorca, erst 3 Jahre in der ersten Liga, dann 1 Jahr in La Liga 2. 2013 entsteht bei ihm die Erkenntnis, okay, für die spanische Nationalmannschaft, immerhin amtierender Welt- und Europameister zu dem Zeitpunkt, da wird's wohl nicht reichen. Aber die Anfrage von dem Land seiner Wurzeln, Äquatorialguinea, die gibt's ja schon länger. Also debütiert er 2013 gegen Kap Verde. Und wie? Er erzielt direkt einen Hattrick, führt sein Land zu einem 4:3-Sieg. Aber 3 Monate später die erste Meldung. Nzue war noch gar nicht für Äquatorialguinea registriert, der Verbandswechsel noch nicht abgeschlossen. Das Spiel wird als 0:3 Niederlage gewertet. Für das Rückspiel aus dem Juni gilt das Gleiche. Hier war es aber weniger entscheidend, da Kap Verde sowieso mit 2:1 gewonnen hatte. Er lief fortan nur in Freundschaftsspielen auf. 2015 war er dann aber im Kader für den Afrika-Cup in der Heimat. Im Auftaktspiel konnte er dann auch noch gegen Kongo treffen. Ich habe auch mal nachgeschaut, habe auf Social Media in dem Jahr recherchiert. Es war in der Berichterstattung rund um den Afrika-Cup überhaupt kein Thema. Niemand stellte die Frage, ob er denn nun spielberechtigt wäre. Er spielte das Turnier, ab da quasi alle Qualis und Turniere, bis zum Höhepunkt 2024, als er durch 5 Tore in der Gruppenphase der Torschützenkönig des Turniers wurde. Im Februar dann aber der Schock. Erst wurde er vom Verband laut deren Angaben für mehrere Fälle von Fehlverhalten im Anschluss an das Ausscheiden beim Afrika-Cup suspendiert. Er schoss über Social Media zurück, sagte, ihm stehen noch Gelder, Prämien vom Afrika-Cup zu, die nie bezahlt wurden. Und dann kam auch noch im Mai die FIFA um die Ecke. 12 Jahre nach der ersten Spielwertung gegen Äquatorial Guinea argumentierte plötzlich der Weltfußballverband, dass der Registrierungsprozess nie abgeschlossen worden sei, obwohl er zahlreiche WM-Qualis und Afrika-Cups gespielt hatte in den letzten Jahren. Er wurde nun auch hier suspendiert. Er wurde 6 Monate für alle internationalen Spiele gesperrt. Direkt nach Ablauf dieser Sperre stellte der Verband erneut einen Antrag auf Spielerlaubnis. Und seit März 2025 gibt es nun auch ganz offiziell keine Zweifel mehr. Emilio Nzoe darf für Äquatorial Guinea spielen. Anschließend war er auch gegen Sao Tome und Namibia direkt wieder dabei. Eigentlich scheint alles geklärt. Jetzt kann nur eine Nichtnominierung hier noch einen Strich durch die Rechnung machen. Und warum es 12 Jahre lang keinem auffiel, das will wohl auf ewig ein Geheimnis der FIFA bleiben. Damit machen wir erstmal einen Strich unter das Kapitel Äquatorial Guinea. Auch wenn ihr ihn vielleicht weniger gehört habt, Pedro war wichtig für diese Folge. Die Informationslage ist nicht immer sehr ausführlich. Wenn ich Pedro nicht mit 100 Fragen zwischendurch hätte nerven können, dann wäre diese Episode wahrscheinlich nie so möglich gewesen. Danke ihm und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder. Ciao, ciao.